Willkommen zum B-Lobby-Podcast, dem Podcast, der sich freiwillig durch den Koalitionsvertrag kämpft, damit ihr es nicht müsst.
Zumindest Teile von uns.
Heute widmen wir uns diesem einzigartig literarischen Meisterwerk, das irgendwo zwischen Wunschliste, Kompromisspapier und gut gemeintem Romanprojekt pendelt. Freut euch auf visionäre Ziele, die klingen wie ferne Science-Fiction und auf Formulierungen, die so vage sind, dass sogar Horoskope neidisch werden.
Ich finde es immer schön.
Willkommen zum B-Lobby-Podcast.
Ich finde es immer schön, dass wir inzwischen voll und ganz ChatGPT embrace.
Ganz ehrlich, ChatGPT kann die beste Satire.
Also ein Large Language Model habe ich dazu keine Meinung.
Also ich würde tatsächlich sagen, man hört, also ich finde aber, man hört so deutlich raus, wenn ChatGPT sowas schreibt, weil es da das Gefühl ist, das so musterbehaftet. Weil das erinnert mich genau so an, also das klingt wie unsere Beschreibung so von bisschen, unserem Podcast.
Und die weiß ich, unsere Podcast-Beschreibung ist nicht nur ChatGPT entstanden.
Nicht?
Nein.
Aber weil die letzten
Aber danke Male, dafür.
Die letzten Male hast du doch mit ChatGPT geschrieben. Das hatten wir sogar als Diskussion noch danach.
Oder als der Info. Koalitionsvertrag.
Genau, kommen wir zu den wichtigen Themen.
Genau, heute haben wir den 29. Also nicht für die Aufnahme, wir nehmen es ein paar Tage früher auf. Aber wir gehen eigentlich davon aus, die SPD hat zugestimmt im Koalitionsvertrag, denn warum sollte sie nicht? Dazu haben wir auch am Ende der Folge noch was ganz Interessantes bezüglich der Abstimmung bei der SPD. Aber wir gehen jetzt erstmal den Koalitionsvertrag durch, oder?
Tun wir das.
Gut. Ich glaube, so die Rahmenbedingungen, Koalitionsvertrag, CDU, SPD, CSU, ist rein technisch eine GroKo noch, oder?
Ich glaube, nein. Ich glaube, tatsächlich wollen sie ja explizit nicht mehr den Begriff GroKo verwenden. Haben sie auch extra in der Diskussion vorher immer weggelassen.
Also, warte mal, kommt das hier drin vor? Ganz bestimmt nicht.
Nee, der Koalitionsname wird garantiert nicht im Koalitionsvertrag drin stehen. Mal gucken, was sie sich einfallen lassen. Zukunftspakt für Deutschland, Koalition oder sonst was theatralisch. Vielleicht fragen sie ChatGPT.
Wir nennen es einfach weiterhin GroKo. Auch wenn es allein von den Zahlen her ein bisschen wird.
Naja, es hat sich nicht mehr viel verändert. Es ist immer noch eine CDU-SPD-Koalition. Die SPD ist deutlich geschrumpft.
Genau, auf jeden Fall hat die SPD abgestimmt und wir gehen davon aus, sie hat zugestimmt, weil warum nicht? Und deswegen gehen wir heute den Koalitionsvertrag vom 9. April, glaube ich, durch. Und dann auch nur die interessanten Sachen. Das heißt, wir haben die 5 Themen: Migration, Klima, Digitalisierung, Rechte von Queeren und Soziales. Und schauen uns das ein bisschen an.
Genau. Und anfangen tun wir mit Janis seinem Lieblingsthema.
Nein.
Nein, du magst keine Migranten.
Nein, ich mag das Thema nicht.
Okay, führen wir diese Diskussion nicht weiter, die könnte nur in eine falsche Richtung enden. Genau, reden wir über Migration und Integration in dem Koalitionsvertrag. Der erste Satz ist eigentlich relativ schön. Deutschland ist ein weltoffenes Land und das wird es auch bleiben. Und eigentlich hätte man es dabei belassen sollen.
Genau.
Bedauerlicherweise, das Thema Migration trägt doch einen sehr starken schwarzen Pinsel. Schwarze Handschrift, passt das? Viele der Dinge, die die CDU im Voraus gefordert hat, sind im Koalitionsvertrag drin. Migration ordnen, steuern, irreguläre Migration wirksam zurückdrängen. Übrigens der Begriff, mit dem die AfD mal angefangen hat, irreguläre Migration, und den dann alle Parteien übernommen haben. So ein Scheiß. Stehen natürlich klassischerweise wieder im Koalitionsvertrag drin. Und auch was drin steht, die Zurückweisung an den Staatsgrenzen. Man möchte natürlich, damit es europakonform ist, mit den Nachbarn zusammen prüfen, ob man nicht Migranten an der Grenze direkt zurückweisen kann. Hat man ja schon mal vorher versucht, bevor die Neuwahlen kamen. Da haben aber auch schon diverse Länder gesagt, wie Österreich, nö, könnt ihr knicken. Diverse Wirtschaftsverbände sagen auch, wie wollt ihr zurückweisen an den Staatsgrenzen? Das geht ja nur mit Grenzkontrollen, und Grenzkontrollen seid ihr eigentlich dämlich. Steht da übrigens auch drin, also nicht, dass Grenzkontrollen dämlich sind, sondern dass die Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen fortzusetzen sind. Was auch für die Wirtschaft total scheiße ist, weil alles bleibt an der Außengrenze hängen, an der deutschen Außengrenze. Man möchte weiter die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitern, also man entscheidet jetzt politisch, was ist ein sicheres Land, weil ja, da ist man ja ganz sicher ganz, ganz, ganz moderat unterwegs, was man nicht sicher
Man will auch ändern, wie ein sicheres Land anerkannt wird. Da braucht es jetzt kein neues Gesetz mehr im Bundestag, sondern kann dann die Regierung direkt entscheiden. Das heißt, das geht schneller und ohne irgendwelche störenden Kontroversen.
Ja, und jetzt müssen wir doch über ein Thema reden, wo wir eigentlich nicht drüber reden wollten, weil es heute oder jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ja für uns noch nicht bekannt ist, wenn ihr den Podcast seht, aber endgültig schon bekannt ist. Minister, wer ist denn der Minister für Inneres und demnach für das Thema Migration zuständig? Ein lieber CDUler steht da als Minister im Raum. Einer, der gegebenenfalls auch schon aus einer alten Legislaturperiode bekannt ist und ja, ehemaliger Verkehrsminister mal war. Keine Sorge, es ist nicht Scheuer, es ist sein Vorgänger.
Ach, dann ist ja alles gut. Und der Vorgänger akzeptiert wenigstens EuGH-Regelungen. Was auch wichtig ist, denn viele dieser Sachen sind gegen den EuGH vielleicht nicht ganz so legal.
Ja. Janis, was wolltest du fragen?
Ist der nicht CSU?
Habe ich CDU gesagt?
Du hast CDU gesagt.
Okay, also ich meinte CSU, genau. Also gut. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber auf jeden Fall, damit es klar ist, wir meinen einen CSU-Minister.
Ja.
Genau. Und wenn das halt in Zukunft von der Regierung entschieden wird, bedeutet das natürlich, dass der zuständige Minister entscheiden wird und der wird von der CSU sein. Und da wird garantiert auf eine sehr migrationsfreundliche Spur gesetzt werden. Zwinker, zwinker.
Generell wird bei Migration gefühlt alles versucht, um die Migration einzudämmen, also an 20 Fronten gleichzeitig, nicht nur an der Grenze. Ein paar Sachen davon dürften natürlich verfassungsfeindlich sein. Ein paar Sachen werden zumindest da kritisch. Aber ein, zwei Sachen werden wahrscheinlich funktionieren, werden dann haften bleiben an der Wand und dann haben wir das dann.
Was man an der Stelle als Zusammenfassung einfach mal sagen kann. Der Abschnitt zur Migration geht knapp über 1, 2, 3, 4, 4,5 Seiten ungefähr. 4,5
Seiten, ja.
Die ersten 2,5 Seiten befassen sich ausschließlich damit, Ausländer besser abzuschieben, Ausländer abzuweisen, Ausländer auszuweisen, Liste der sicheren Herkunftsländer zu erweitern, also Migration extrem zu begrenzen. Dann kommt ein ganz, 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 ganz kleiner Abschnitt, so eine halbe Seite zum Thema Integration fördern. Und dann geht's wieder um Bleiberechte, dass man da genau prüft, wer bleiben darf, Beschleunigung der Asylverfahren und Abschaffung der Torbeeinbürgerung, also weiter mit dem Thema Asyl begrenzen. Also sehr wenig dazu, dass man Integration eigentlich verbessern möchte. Vielmehr dazu, wir weisen einfach generell und schmeißen generell einfach alles raus, was da ist.
Ja, 4 Seiten dafür, das Ganze zurückzudrängen und eine halbe Seite dafür, um es zu fördern.
Also die Bedingungen zu fördern, dass die Leute integriert richtig. Werden. Genau. Also, ja. Wie schon erwähnt, eine sehr starke CDU-Handschrift. Insgesamt aber auch noch zu sagen, gut, es handelt sich um einen Koalitionsvertrag und muss eh viel noch ausgearbeitet werden, aber dafür, dass eigentlich Migration zentrales Wahlkampfthema war für insbesondere eine Partei, ist es extremst unkonkret. Das ist übrigens ein Wort, was sehr schön für den ganzen Koalitionsvertrag stehen kann. Marc und ich hatten vorhin mal geguckt. 103 Mal steht auf 146 Seiten die Passus für prüfen.
Ja. Wie es ja auch schon passend von ChatGPT im Intro vorgeschlagen wurde.
Genau.
Und Formulierungen, die so vage sind, dass Horoskope sogar neidisch werden.
Machen wir eine Sterne.
Das finde ich passt tatsächlich sehr gut.
Machen wir eine Sternebewertung? Wie gut wir den Abschnitt finden?
Von 1 bis 5?
Von 0 bis 5. Von 1 bis 5 und es gibt den Sonderpreis noch als Sternchen in Hakenkreuzform, wenn wir das besonders scheußlich finden.
Die AfD ist aber nicht in der Koalition mit dabei, oder?
Nee, darum gibt es kein Sternchen in Hakenkreuzform. So schlimm ist es nicht. Das nehmen wir jetzt generell in Maßstab jetzt für die nächsten Koalitionsverhandlungen.
Okay, beim Thema Migration würde ich sagen, erstmal das Positive, was man immer sagen muss, wenn was vorgestellt wird. Ich finde es gut, dass Sie sich Gedanken gemacht haben.
Der Koalitionsvertrag hat sehr frei gesprochen.
Ja, genau.
Eine schöne Schriftart haben die ausgewählt. Inhaltlich vielleicht ein bisschen mangelhaft und vielleicht ein bisschen verfassungsfeindlich. Von daher würde ich sagen, 1,5 Sterne von 5.
Ich würde mich auch tatsächlich da einorientieren zwischen 1 und 2 Sternen. Man hat zumindest das Thema Integration mal erwähnt. Darum ist es nicht ganz, ganz scheußlich. Und man schreibt zumindest den Koalitionsvertrag rein, dass man europarechtskonform bleiben möchte und das in Absprache mit den Partnern machen möchte. Man also nicht einfach generell alles rauswirft und abschiebt, was geht. Von daher auch 1,5 von 2, von 5.
Sehe ich exakt ähnlich. Auch, dass es gerade diese Absprachen unter den Partnern gibt, aber ob das dann tatsächlich letztendlich so umgesetzt wird und wie man dann auch noch auf EU-Recht gegebenenfalls darauf einwirken kann, weil ja die EVP? CDU-EVP-Fraktion im Europaparlament ja auch den den Vortritt hat. Bleibt das abzuwarten, inwiefern das Europarecht diesbezüglich auch angepasst wird.
Genau. Okay, das zum Thema Migration. Reden wir über das zweitwichtigste Thema, also wichtig für unsere Generation, die Zukunft, das weitere Leben auf unserem Planeten, nicht wichtig für die SPD oder für die CDU oder SPD, weil, ja, kommen wir jetzt zu Klima, ja, und Klima. Energie.
Das Wort Klima kommt 80 Mal im Koalitionsvertrag vor.
Es hat auch einen eigenen Abschnitt.
Ja, ja. Also, das können wir schon mal uns für die Pluspunkte merken.
Ja.
Auf der negativen Seite, also es ist so ziemlich erwartbar. Also natürlich sagen die, ja, müssen den Klimaschutz wahren und die EU-Ziele bis 2050, dass es da alles CO2-frei ist, müssen wir natürlich einhalten.
Aber?
An der Umsetzung aber, genau, da mangelt es ein bisschen. Also da werden wieder diese alten Klassiker vorgeschlagen wie Wasserstoff für jeden oder müssen CO2 speichern. Der Emissionshandel soll nicht unbedingt ausgesetzt werden, aber stark verändert werden, sodass es der Wirtschaft nicht schadet, was den gesamten Emissionshandel ein bisschen schwachsinnig machen würde.
Hinfällig, also komplett fast schon.
Ja, fassen wir es immer mal wieder zusammen, einfach relativ kurz. Das Wort Klima kommt immer mindestens im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit. Also Klima ja, aber ja, nur solange wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet
ist. Man müsste tatsächlich mal schauen, wie viel von diesen 80 Mal Klima hier drin tatsächlich irgendwie in dem Satz noch negiert werden damit.
Oder eingeschränkt. Ja, tatsächlich kommt es ja auch vor, Klima, aber Wirtschaft.
Ja,
also genau, anders Wirtschaft immer viel stärker.
Also anders gesagt, das Klima tritt hinter der wirtschaftlichen Leistung zurück, hinter der wirtschaftlichen Position. Und anstatt sich, sage ich mal, auf bewährte oder bekannte Klimatechnologien zu konzentrieren, die tatsächlich nachgewiesen Klimavorteile haben, zum Beispiel Solarenergie und Windenergie, die übrigens auch direkt erwähnt werden, muss man positiv erwähnen. Also zum Beispiel soll die Solarenergie weiter ausgestaltet werden, was ein sehr guter Punkt ist.
Richtig.
Neue Bestimmungen und ja, gleichzeitig wird auf Flächenschonung geachtet, okay, aber es soll auch Möglichkeiten geben, Doppelnutzung vorzuzahlen, also dass zum Beispiel Parkplätze gleichzeitig Solaranlagen sein dürfen. Das ist definitiv nichts allzu Negatives. Es ist aber auch nicht unbedingt revolutionär gedacht.
Ja, richtig.
Grundsätzlich werden wir halt wieder sehr viel Geld ausgeben und sehr viel Zeit verlieren, um irgendwelche Techniken und Technologien zu erforschen und auszuprobieren, die halt nicht funktionieren können, wo wir jetzt schon wissen, dass sie nicht funktionieren können.
Ja.
Und dann wird man in 4, 8 oder 12 Jahren sagen, ja Mensch, wer konnte das ahnen?
Richtig,
ja,
aber für so einen Bullshit haben wir dann tatsächlich Geld und bei den Netzen steht zum Beispiel, dass die Netze kosteneffizient vorangebracht wird.
Ja, ich erwähne gerne nochmal an der Stelle was ich glaube ich in unserem Podcast auch mehrfach schon erwähnt habe. Ich glaube, wir hatten nochmal eine Folge zu den Blackouts, oder? Also zu der Angst vor den Blackouts, irgendwo ganz, ganz, ganz in der Anfangszeit mal.
Ich glaube, ja.
Und da nehme ich meinen Lieblingspunkt wieder raus. Wir haben in Deutschland oft keinen unmittelbares auch Produktionsproblem. Wir haben erdtechnisch das Problem, dass wir den Strom, zum Beispiel wenn Solar und Co. massiv produziert oder Wind massiv produziert, was ja vor allem im Norden passiert, den Strom eben nicht runterbekommen. Weil gewisse Länder, ne, Söder und auch, wie heißt unser Bundespräsident?
Kretschmann.
Halt,
Kretschmann heißt unser Bundespräsident in Baden-Württemberg.
Scheiße. unser Landesminister. Ministerpräsident, ja, danke.
Ministerpräsident.
Halt den Ausbau von den Netzen gerne blockieren.
Man muss auch sagen, Baden-Württemberg ist so ein schönes Land, wo wir da wirklich irgendwelche Sachen hinstellen, die uns direkt betreffen und stören würden.
Du bist auch da von daher.
Es gab ja jetzt auch vor kurzem erst, weil das auch ein schöner Punkt im Koalitionsvertrag ist, Windenergie auszubauen, Flächenziele sollen evaluiert werden, bla bla bla. Mehr Artenschutz und so muss natürlich reingebracht werden. Also der Windschutz ist tatsächlich eher kritischer zu sehen. Also kritischer gesehen im Koalitionsvertrag, was aber vor allem auch vermutlich eine... Welche Farbe hat eigentlich die CSU?
Hellblau.
Hellblau, ja.
AfD-mäßig, oder?
Ja, vor allem eine sehr hellblaue Handschrift trägt und auch sehr stark südlich wahrscheinlich geprägt ist. Das halt vieles den Netzausbau und den Windkraftausbau im Wege stehen kann in Zukunft. Sieht man aber auch relativ gut in Baden-Württemberg, Marc, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es wurde ja für eine größere Ortschaft, haben sie den Vertrag mit der ENBW gekündigt, das auszubauen, weil die Bevölkerung scheinbar Angst hatte, dass die Brummwellen denen ihre Hörner zerstören oder so, die da entstehen.
Irgendwas ja, ich glaube, in der Nähe von Tübingen gab es da so eine Abstimmung, wo ziemlich deutlich gegen Windkraftwerke entschieden wurde.
Alter!
Ja.
Die Leute müssen ja immens viel Schiss vorm Infraschall haben oder weiß ich nicht was.
Genau, der Infraschall war eine der Hauptargumente.
Und die schöne Landschaft und es ist schrecklich hier unten, ganz ehrlich.
Genau, Wasserkraft steht drin, möchte man Potenzial weiter nutzen, ist relativ kurz, Geothermie steht drin, Kraftwerkstrategie.
Ja.
Neue Gaskraftwerke.
Okay, vielleicht als Pufferwerke, ja klar. Aber kann man vielleicht noch verstehen.
Keine Atomkraftwerke.
Ja, und zwar war jetzt seltsamerweise, jetzt wo die Wahl vorbei ist, die CDU-CSU selber erkannt hat, dass die Atomkraftwerke in Deutschland gar nicht weiter betrieben werden können. Das ist genauso wie mit der Schuldenbremse. Die Grünen haben es ja nur Ewigkeiten gesagt, aber...
Wahlkampfthema gewesen des Todes, womit die CDU, gerade die CSU, sich berüstet hat. Wir wollen wieder Atomkraftwerke, wir brauchen wieder Atomkraftwerke. Und irgendwie eine Woche nach der Wahl sehe ich das auf... Ich glaube, das habe ich sogar in unsere lustige Bildergruppe geschickt gehabt, den Artikel von der Tagesschau, wo Söder das sagt. Ich suche den nochmal eben nebendran raus.
Söder ist echt ein... Ja, ich finde dafür keine Worte.
So, während Janis das raussucht, möchte ich kurz nochmal auf den Energiemix einfach im Allgemeinen eingehen. Auch wieder an Umfang. So, Solarenergie ist ein 6-Zeiler, 7-Zeiler. Windenergie ist eine halbe Seite, aber halt der Großteil davon, ja, Artenschutz und sonst was und aufpassen und Schadensersatzforderungen, bla bla bla. Bioenergie, ganz kleiner Absatz, Wasserkraft, 2 Zeilen, Geothermie, 4 Zeilen, dann Kraftwerkstrategie, nochmal so 12 Zeilen, Wasserstoff.
Wow!
Eine Dreiviertelseite.
Ja.
Hab ihn gefunden, den Beitrag, 10.04. Tatsächlich, also 19 Tage. Ja, als
der Koalitionsvertrag rausgekommen ist.
Ja, genau, nicht mehr möglich. Söder gibt seine Atomkraftpläne auf. Nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlung gibt CSU-Chef Söder die Reaktivierung stillgelegter Atomkraftwerke auf. Der CSU-Wunsch habe keine Mehrheit gefunden. Irgendwann sei ein Neustart wirtschaftlich kaum mehr tragbar.
Ja, wurde ja auch
SPD und Grüne gesagt. Jubeln.
Ja, war ja auch vorher immer schon wieder gesagt worden, aber da hat es keinen interessiert, weil die Welt schön rausgeprahlt hat. Oh, die Grünen wollen dass wir abends im Dunkeln sitzen und mit Kerzen Insekten essen und dann haben es alle Leute geglaubt.
Halt die Fresse, Springerpresse.
Ja, CSU aber auch.
Ja. Ja. Ist doch Parteiblatt, oder? Die Welt.
Kann man schon fast sagen. Ja,
wobei, die Welt geht es doch gegen die CDU, die Welt ist eher FDP-Blatt, oder?
Ja.
Ja,
okay. Ah.
Ist beides Springer und beides ein Konzern, der sehr viel
in die FDP-Punkt,
Öl und Gas hat. Also, ja.
Genau. Ja. Kohleausstieg haben sie zumindest gesagt, bis 2038 halten sie dran fest. Muss man mal an der Stelle positiv erwähnen, dass man nicht ganz alles für die Zukunft kaputt machen möchte.
Fast alles. Genau. Zumindest in den Plänen.
Ja. Staatsbeteiligungen sind zu prüfen, also dass der Staat tatsächlich einsteigt direkt in Unternehmen. Grundsätzlich auch keine katastrophale Idee.
Ja.
Geben wir wieder unsere Sternepunkte. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, ein Hakenkreuz bei Gaspolitik zum Beispiel zu vergeben.
Nee, da kann man
ich würde das gar nicht vergeben.
Da kann man auch ein großes
Set heute machen. Auch
nicht. Okay. Das ist eine schreckliche Idee auf mehreren Ebenen.
Okay, also ich würde tatsächlich Klimapolitik 2,5 Sterne geben.
Okay.
Es ist nicht so scheußlich wie Migration. Ja? Es ist ein paar gute Punkte sind drin. Bei ein paar Punkten merkt man auch, dass sich die SPD entweder durchgesetzt hat oder die CDU, CSU erkannt haben, dass sie doch sich mal ein bisschen der Realität anpassen müssen. Von daher in Ordnung. Sagen wir es mal so, keine Katastrophe, aber auch nichts Zukunftsweisendes.
Ja, ich würde 2 von 5 Sterne geben mit einer ähnlichen Begründung. Sie haben bemerkt, dass sie nicht mehr aufhalten können, was sie nicht aufhalten können. Das ist schon mal gut. Aber den Klimawandel wird es auch nicht aufhalten können und werden sehr viel Zeit und Geld verlieren, bis sie merken, wie viele Irrwege sie da machen.
Ja, ich wäre bei 1,5 von 5 Sternen. Okay. Das alles, was davor war, das nehme ich jetzt tatsächlich mal raus, weil das ist eigentlich vorher schon beschlossen. Da kann man eigentlich mal darauf von ausgehen, dass teilweise auch die Sachen, die CDU vor 4 bis 5 Jahren gesagt hat, dass die immer noch gelten und dass sie die jetzt mit ihrem nächsten Koalitionsvertrag nicht kaputt machen. Und wenn man das tatsächlich rausnimmt, dann bleibt halt nicht viel wirklich Zukunftsweisendes übrig, außer halt irgendwie, dass man die Netze ausbauen möchte, dass man die beziehungsweise Quatsch, dass man, ja doch, dass man die Netze aufbauen möchte, dass man weiter auf erneuerbare Energien setzen möchte, wie es die Vorgängerregierung halt quasi schon angestoßen hat und man jetzt quasi eigentlich die Lorbeeren dafür nur einsackt, in Anführungszeichen, vergebe ich nur 1,5 Sterne.
Okay, finde ich tatsächlich spannend, weil du bewertest es genauso schlecht wie die Migrationsabschnitt tatsächlich. Aber ich muss persönlich sagen, ich finde die Migrationsabschnitt schon deutlich scheußlicher als...
Dann müsste ich dem theoretisch weniger geben eigentlich. Also es ist halt immer noch nichts Zukunftsweises. Es ist immer noch nichts, wo man irgendwie... Gut, das 1,5 Grad Ziel, das haben wir schon gerissen, aber das ist irgendwie immer noch ist nicht klar, dass...
Ist halt jetzt eine individuelle Frage, wie wir die Punkteskala sehen. Zum Beispiel ist für mich 3 ist absolut neutral. Ist halt, wäre da was Gutes, was Schlechtes. Wäre für mich so
der Maßstab. Auf einer Skala von 1 bis 5 wäre ja theoretisch 2,5 wäre neutral.
Ja. Und darum bin ich auch bei 2,5 neutral, weil ich finde, jetzt ist nichts unbedingt drin, außer dass wir halt eine Zeit verschwenden, aber es könnte schlimmer sein.
Die ungefähre Richtung stimmt.
Die ungefähre Richtung stimmt.
Zeit verschwenden, das machen wir ja schon seit Ewigkeiten und ist auch, ne?
Okay.
Ja, ist Tradition inzwischen.
Ja, ist Tradition, gerade bei der SPD.
So, passt. Digitalisierung, Marks Lieblingsthema.
Ja, grundsätzlich habe ich so in mehrere Unterrubriken aufgeteilt, so in Richtung digitalen Staat soll ganz viel gemacht werden. Also so Themen wie Bund-ID und dass man sich mit dem Personalausweis einmal anmelden kann und alles nutzen kann, soll weiter ausgebaut werden. Es soll eine Schüler-ID geben, extra für Schüler. Glasfaser und Mobilfunk sollen flächendeckend ausgebaut werden, auch in irgendwelchen Bauernhöfen bei irgendwelchen Milchkannen. Und es soll digitale und antragslose Behörden geben, also dass der Staat künftig selber merkt, wenn irgendwas gebraucht wird, zum Beispiel nach einer Geburt direkt den Kindergeldbescheid rausschicken kann und dass es nicht erst lange beantragt werden muss und dass generell alles online beantragt werden kann.
Ziehst du damit rein? Nur mal interessant, ziehst du da den Punkt mit rein, ja auch, dass den Behördenaustausch generell, hat ja so ein bisschen mit Datenschutz zu tun, damit auch digital, dass sie den Behördenaustausch verstärken wollen, also dass du nicht mal, wenn der Staat eh schon deine Daten in einer Behörde hat, bei jeder Behörde hingehen musst und dich trotzdem alles nochmal angeben musst.
Genau.
Okay.
Also so in diesem Bereich geht es. Es ist natürlich sehr wenig konkret und ist aber auch ein bisschen erwartbar, dass sowas wenig konkret ist. Da darf man vielleicht nicht zu fies sein. Also grundsätzlich, Staat soll digitaler werden. Allerdings sollte er die letzten 10 oder 20 Jahre auch schon. Und da sind wir ein bisschen hinterher. Aber die Idee ist zumindest richtig. Dann geht es weiter in Richtung Geheimdienste und Bürgerrechte. Und da sind so ziemlich alle schlechten Entscheidungen der letzten 20 Jahre mit dabei. Also es soll einen Staatstrojaner geben, es soll mit KI biometrische Fahndung geben.
Vorratsdatenspeicherung.
Vorratsdatenspeicherung 3.0, weil die letzten zwei noch nicht verfassungsfeindlich genug waren. Und so wie es aussieht, also Speicherung von IP und Port für 3 Monate, ist es wahrscheinlich wieder verfassungsfeindlich, weil die wollen genau das Gleiche nochmal probieren.
Ja, die hatten diesmal einen anderen Wink mit drin, wo sie der Meinung sind, dass es diesmal rechtlich möglich ist, weil sie irgendwas anders machen wollten, also leicht anders machen wollten. Aber es war so, ich glaube, da ging es letztendlich um Begriffe,
Begrifflichkeit. Also die Ampel hatte wenigstens sowas wie Short Freeze, wo man dann für 2 Wochen speziell für bestimmte Fälle dann was machen kann. Aber das ist halt wirklich, jeder in Deutschland Lebende wird dann für 3 Monate ausspioniert. Automatische Kennzeichenerfassung, mehr Funkzellen abfragen, heißt, wenn irgendwo Verbrechen passieren oder passieren könnten, kann man dann wissen, wer in dieser Funkzelle war, was dann auch teilweise Tausende oder Zehntausende Leute umfasst. Die Geheimdienste sollen mehr Freiheiten bekommen und weniger Kontrolle. Die Hackerbehörde CITES soll gestärkt werden. Das heißt, wenn der Staat irgendwie erfährt, dass es irgendwie Software-Exploits gibt oder Sicherheitslücken, werden die nicht gemeldet, sondern die CITES nutzt sie dann aktiv aus.
Schön.
Ja, was positiv ist tatsächlich, dass der Hackerparagraf erneuert werden soll. Bis jetzt war es ja so, wenn Whitehead-Hacker, also Hacker, die im Guten arbeiten, irgendwas gemacht haben und auch nur auf eine öffentliche Datenbank zugegriffen haben, wo das Passwort irgendwie frei zugänglich irgendwo steht, war das teilweise schon strafbar. Und das soll erneuert werden, dass man als seriöser Hacker, der eigentlich nur was Gutes will, nicht direkt im Knast landet. Was Nettes.
Ja, und ich kann mir garantiert denken, von welcher Partei das nicht kam, weil es gab eine Partei, die immer wieder geklagt hat, wenn es irgendwas auf ihren Seiten gab.
Nö, ja.
Ja, der CCC und der CDU nichts mehr melden.
Nee.
Genau, beim Datenschutz hat man wieder dieses Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und wirtschaftlichen Interessen. Und so wie man es rausliest, überwiegen da wieder die wirtschaftlichen Interessen wie beim Klimaschutz. Und es gibt ein Thema, was sehr oft genannt wurde, wo ich mir bei jedem weiteren Mal, wo es genannt wurde, gedacht habe, die wissen absolut gar nichts davon. Und ihr könnt alle raten, was das ist. Ist gerade sehr in Mode.
KI. Ich bin gerade in diesem tollen Satz gelandet mit Deutschland als Rechenzentrumstandort und fand mal toll, wir holen mindestens einen der europäischen AI-Gigafactories nach Deutschland und treiben Edge-Computing voran. Da kann ich mir genau vorstellen, dass da jemand da saß in diesen Verhandlungen, gegoogelt hat, Digitalisierungsbegriffe und das dann reingetippt hat.
ChatGPT, was soll ich machen mit KI? Nenn coole Worte. Genau so klingt es. Die wollen denken, bei jedem Problem sagen sie, ach ja, kann man mit KI lösen. Es gibt eine KI-Offensive, es gibt eine KI-Nation, es gibt die KI-Gigafactory, die du genannt hast. Und man merkt, die haben keine Ahnung. KI ist jetzt gerade ein Buzzword, okay.
Wir müssen so viel wissen, wie es geht.
Aber die haben keine Ahnung, was sie damit machen wollen.
Ja.
Und das merkt man deutlich.
Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, um den ganzen Hype mit ChatGPT. Die meisten Menschen haben ja auch leider in Deutschland nicht verstanden, was ChatGPT ist. Die halten das für super intelligent. Letztendlich ist es aber nur ein Wahrscheinlichkeitsrechnungssystem, das aber nicht selber denkt. Ganz, ganz vereinfacht gesprochen. Also wenn du fragst, hey ChatGPT, was passiert, wenn A auf B folgt, dann überlegt es nicht, was bei A und B passiert, sondern es guckt einfach rein wortmäßig, Large Language Model und so, was auf die Worte folgt oder was die Worte als Folge ergeben, nicht was wirklich inhaltlich dahinter steckt. Und darum kann zum Beispiel ChatGPT gar keine Allgemeinlösung für irgendwas sein.
Auf jeden Fall wird ChatGPT die Allgemeinlösung für irgendwas und alles werden.
Laut Koalitionsvertrag.
Ja, also das ist KI generell, nicht ChatGPT
im Speziellen. Also ich muss sagen, man hat es tatsächlich relativ klug gemacht in dem Fall. Ich würde jetzt ein bisschen in die Bewertung übergehen direkt.
Ja, klar.
Wenn man in dem Abschnitt Digitales ist, also dort, wo wirklich Digitales drüber steht, der Abschnitt im Koalitionsvertrag, klingt alles sogar relativ gut. Die Nuancen sind die, die ein bisschen versteckt sind überall. Also die Themen wie Datenerfassung und Ähnliches, die ja nicht unter Digitalisierung stecken, sondern zum Beispiel, ich glaube, unter Sicherheit oder Inneres steckt es ja.
Ja, ja, genau. Und die ganzen Geheimdienstsachen, die halt nicht bei Digitales stecken.
Genau, also an sich die ganzen Sachen, die nämlich unter Digitales an sich stehen. Digital, souverän, ambitioniert, Digitalpolitik ist Wirtschaftspolitik, Gesellschaftspolitik, Vernetzung, digitale Souveränität, weniger Abhängigkeit von anderen Ländern, Resilienz stärken. Gut, die ChatGPT-Abschnitt mit den AI-Gigafactories ist trotzdem drin. Hm. Digitale Infrastruktur, Ausbau, Glasfaser bis an die Milchkanne sozusagen. Alles, alles super, in die richtige Richtung. Gut, der Reform des Datenschutzes, naja. Hm. Aber insgesamt, wenn man nur den Abschnitt Digitales sieht, würde ich dem sogar eine 3,5 von 5 geben. Wenn man alles, was du unter Digitales auch noch zusammengefasst hast, reinnimmt, bin ich bei 2 bis 2,5.
Okay.
Die Vorratsdatenspeicherung ist jetzt keine große Überraschung, wenn zwei Parteien die Vorratsdatenspeicherung seit Jahren versuchen durchzupowern, die Vorratsdatenspeicherung wieder reinhauen wollen.
Nee, absolut erwartbar, diese Law-and-Order-Politik, die eben Interessen von Sicherheitsorganen und der Wirtschaft über Datenschutzinteressen stellen.
Ja.
Also da war absolut nichts Neues dabei. Ich frage mich, wie ich das bewerten soll, weil die Vorratsdatenspeicherung, und da können wir gerne wetten, die wird wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen oder EuGH und dort wird sie dann durchfallen, einfach weil verfassungsfeindlich. Die Frage ist, soll ich das dann mitwerten, weil wenn es eh nicht durchkommt, dann könnte ich es gerne machen, ein bisschen Zeit verplempern.
Also ich würde sagen, das kommt halt auch stark darauf an, was man wieder macht. Wenn man das wie damals mit der Maut macht, die auch ja im Voraus Europarechtswidrig war, nicht Datenschutz, dann haben wir halt auch hohe Kosten, weil in dem Fall hat man ja schon Verträge mit Unternehmen geschlossen, was absolut dämlich war. Das kann, glaube ich, bei der Vorratsdatenspeicherung in dem Sinne nicht passieren.
Nee.
Von daher sehe ich es inhaltlich, wenn es kommen sollte, als beschissen an, was aber nicht passieren wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, man wird keine EU-rechtskonforme Lösung finden, sonst hätte man die schon vor 10 Jahren gefunden. Also von daher, ja, würde ich das auch nicht so schlecht bewerten. Es ist aber verplemperte Zeit und Zeit, die man mit was anderem verwenden könnte. Also von daher kannst du schon negativ mit reinwerten.
Okay, dann würde ich sagen 1,5 Sterne. Also die Richtung Digitalisierung, alles soll digitalisiert werden, Glasfaser ist gut, ist es aber keine Richtung, die vor 20 Jahren noch einen Blumentopf gewonnen hätte, sondern das ist was wo wir deutlich hinterher sind.
Mhm. Ja.
Und eher ein Schuldeingeständnis ist. Und alles andere ist schrecklich.
Das sind aber gefühlt jeder Abschnitt bezüglich Digitales in Koalitionsverträgen, ist irgendwie ein Schuldeingeständnis seit dass man sich seit ewigen Zeiten Zeit dafür lässt.
Ich fand da ja Marx' Art und Weise, wie er darüber erzählt hat, relativ gut mit auch, man hat es erkannt und man entscheidet sich jetzt nachträglich wieder und alles viel zu spät, bla bla bla. Ich meine, dieselbe Diskussion hatten wir, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, wo wir noch nicht geboren waren, wo man sich halt entschlossen hat, niemand wird in Deutschland das Internet brauchen, Kabelfernsehen ist die Zukunft. Ja. Ich glaube, seitdem ist jedes Mal Digitalisierung ein Schuldeingeständnis.
Ja.
Jan, ist deine Bewertung noch?
Ich würde mich einfach anschließen.
Okay.
Ja, passt für mich.
Dann darfst du den nächsten Abschnitt machen. Dein Thema.
Mein Thema, genau. Vorher mein Thema. Ich finde das gut. Ich zitiere mal aus unserem Dokument Kranzgedöns.
Kranz. Da steht Trans, nicht Kranz.
Transgedöns und Quere.
Also bei mir kam Kranzgedöns.
Tendenziell gibt es, könnte man sehr, sehr vieles dazu sagen, was da mit rein schießt. Aber das würde ich einfach so als Übergang zum und würde ich auch mit der Bewertung oder mit dem letzten Thema, was wir besprechen wollen, zusammenbringen. Tendenziell im Koalitionsvertrag oder in dem Sondierungspapier hatte ich es dann auch bemängelt gehabt, dass es dort halt nicht drin stand, nämlich wie es zu den trans- und intersexuellen Personen steht, wie die Rechte von denen aussehen. Und tendenziell sind hier zwei Absätze drin im neuen Koalitionsvertrag. Zum einen, dass sie sich dafür verpflichten, queeres Leben vor Diskriminierung zu schützen. Hatte, glaube ich, die Ampel ebenfalls schon als, oder das hatte einen sehr ähnlichen Absatz drin. Und auch, dass man, und das finde ich tatsächlich interessant, dass man das Selbstbestimmungsgesetz bis Ende Juli evaluieren möchte, in Bezug auf den Geschlechtseintrag, dass man den einfach ändern kann oder einfacher ändern können, dass trans- und intersexuelle Personen diesen ändern können, möchte man evaluieren. Also es ist so ein bisschen fraglich, was denn dabei rauskommt.
Naja, das finde ich, dass du das relativ gut einschätzen kannst, wenn du das mitliest, was rundherum steht. Bei der Evaluation legen wir einen besonderen Fokus auf die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Typisches konservatives Problem. Die Fristsetzung zum Wechsel des Geschlechtseintrags wird garantiert auch von der CDU kommen. Das heißt, da geht es garantiert nicht um eine Reduktion.
Nein.
Sowie den wirksamen Schutz von Frauen. Wenn wir nach Amerika rüberschauen, Schutz von Frauen, Schutz von Kindern, Jugendlichen ist immer das, was als erstes von Konservativen in die ins Gespräch gebracht wird mit queerer Identität. Was absoluter Bullshit ist, aber was erwartet man denn von Herrn Merz mit, ich habe nichts gegen Schwule, aber solange halt nicht mit Kindern und so, ne? Also wenn bei Leuten immer noch der erste Gedanke mit quer und ähnliches ist, an Kinder und Jugendliche zu denken oder an den Schutz von Frauen, der hat das eigentliche Problem, den eigentlichen Inhalt eigentlich auch nicht kapiert.
Ja, exakt das, was ich sagen wollte. Danke für die Verwendung, Morris.
Bitteschön. Können wir relativ kurz bewerten.
Würde ich jetzt einfach mit zur Bewertung des letzten Themas mit zuzählen, weil das ist ja alles sowieso unter der großen Überschrift.
Ja, ich würde es tatsächlich einmal gesondert bewerten wollen, aber...
Okay, dann bewerte.
1,5.
Gut, schließe ich mich an.
Ja, exakt.
Gut, nächstes Thema.
Soziales.
Ja.
So, da ist jetzt ein ganz, 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 ganz riesiger bunter Blumenstrauß aus schönen, gut riechenden, tollen Rosen.
Hab ich schön.
Und vergammelten, fleischfressenden Pflanzen, die nachts in dein Zimmer kriechen und dir die Seele aussaugen.
Ja, die kenne ich auch. Die sind fies. Also, muss man sehr viel gießen.
Also das Soziale, das kann man sich so ein bisschen vorstellen in der Gesamtzusammenfassung, wenn man da durchgeht, das ist wie so ein Metronom, was auf ganz schnell eingestellt ist. Da schlägt es einmal ganz nach links aus, so Richtung Mindestlohn, Erhöhung Mindestlohn, 15 Euro, bla 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 bla. Dann schlägt es wieder ganz aus zurück mit, oh, Bürgergeldempfänger sind sozusagen alle böse, man muss den Möglichkeiten suchen, die Leistung zu kürzen. Bam, bam, bam. Und so geht's die ganze Zeit hin und her.
Puh. Ja. Ja. Willst du noch ein paar Beispiele geben? Oder?
Mindestlohn.
Okay, Mindestlohn, ja.
Mindestlohn.
15 Euro sollen es ja werden.
Sollen es werden. Spannendes Thema, ja, große Diskussion im Voraus gewesen, ist, dass man den Mindestlohn auf 15 Euro bringen wollte. Sehr positiv auch Erhöhung der Tariftreue. Dass halt immer mehr Unternehmen auch in Tarifbindung kommen, weil Tarifverträge sind, so ist es halt schlichtweg für die breite Masse der bessere Weg, weil Individualverhandlungen sind niemals so effektiv wie Verhandlungen über ja, eine ganze Sparte hinweg. Da hat man ja vor, dass das Tariftreuegesetz in Zukunft ab 50.000 Euro beziehungsweise für Startups ab 100.000 Euro gelten soll. Ja, dann haben wir einen Haufen Zeug drin, der ja, je nachdem sein kann. Mein Lieblingsbeispiel, die Arbeitszeiterfassung. Man will weg von der Tagesmaximalarbeitszeit. Also in Zukunft soll man mehr als 10 Stunden pro Tag arbeiten dürfen. Es soll aber eine Wochenarbeitsmaximalarbeitszeit geben. Also in Zukunft sollen zum Beispiel, wenn der Tarifvertrag jetzt mal als Beispiel vorsieht oder vorgeschrieben ist, 40 Stunden in der Woche darf man arbeiten, dann sollen die Stunden so gelegt werden können, wie man möchte. Also nicht mehr mit, du darfst maximal 10 Stunden am Tag arbeiten. In der Theorie, und so ist ja auch die Argumentation, ist das natürlich für jeden was Gutes, weil der Arbeitnehmer sehr viel Flexibilität hat, sich seine Arbeitszeit komplett frei einteilen kann. In der Realität wird es darauf hinauslaufen, dass die Leute in Zukunft 12 Stunden pro Tag arbeiten, am Ende des Monats feststellen, dass sie viel zu viele Überstunden haben und der Arbeitgeber irgendwie versucht, die Überstunden runterzumeucheln oder sonst wie. Also im Endergebnis, es wird einfach mehr für weniger gearbeitet. Genau, mehr Arbeit in der Rente ist noch ein bisschen offen. Also Rente an sich ist ein schönes Thema. Man hat, und das ist die SPD-Forderung gewesen, entschieden oder aufgenommen, Rente bis 2031 bei 48% gesetzlich festzusetzen. Alles, was nicht reicht, wird mit Steuern mit denen ausgeglichen. Gut, positiv an sich. Negativ, man nutzt das als Möglichkeit, um darauf verzichten zu können, konkrete Reform der Rente zu planen. Die Frühstartrente an sich auch ein gutes Thema. Inhaltlich geht es gegen, was man damit vorhat. Der Gedanke ist ja, dass man den jungen Leuten die Angst nehmen möchte oder die Kapitalwirtschaft halt nahebringen möchte, indem man sie von Anfang an dort reinbringt, Staat sich halt ein bisschen Geld gibt, dass sie keine Angst haben müssen davor. Aber letztendlich erreicht man damit, dass sich die Leute eher weniger damit befassen, weil sie eben schon ein fertig vorgefertigtes Paket haben, wo sie nichts für tun müssen. Ja. Problematisch auch so ein bisschen bei dem ganzen Rententhema, die Generation, die aktuell voll im Arbeitsleben angekommen ist, also hallo, wir, profitieren von gar nichts. Die Frühstartrente verpassen wir, dazu sind wir zu alt. Die Rentensicherung bis 48%, dazu sind wir zu jung, die wird noch fallen, bis wir in Rente gehen, also ja, fuck us, guess ich mal so.
Schön.
Generell kann man sagen, dass im Koalitionsvertrag im Bereich Soziales aber generell sehr viel nicht auf die jüngere Generation geachtet wurde, oder?
Jein.
Also Rente, Klimaschutz, alles andere.
Es wird sehr wenig also auf die Generation der jetzt 20 bis fast bis 40, würde ich gehen, ja, sagen, geachtet. Es steht ziemlich wenig drin, was die Generation 20 bis 40 direkt betrifft, wenn sie nicht aufgrund von anderen Maßgaben wie Kinder, Familie oder so betroffen ist. Aber direkt darauf wirkend ist der Abschnitt wenig betroffen. Für die, ich nenne es mal in Zukunft existierende Generation, ist ein bisschen was drin. Auch nicht langfristig gedacht, weil gerade das Thema Klimaschutz wird vor allem die Generation nach uns auch noch betreffen. Wir werden wahrscheinlich für die Klimakriege zu alt sein. Wuhu! Ja. Und die alten Leute, wie immer, sind aktuell noch die größte Wählergruppe.
Ja, also der Median ist 55 Jahre. Das heißt, wenn man Politik für die 55-Jährigen und älter macht, könnte man damit regieren.
Ja. Und ist ja effektiv auch tatsächlich der Grund, warum CDU und SPD eine Regierung stellen können. Die jungen Leute
stimmt,
haben
das ja andere Parteien so, ja.
Genau. Auf der anderen Hand, wenn wir nur die 18- bis 20-Jährigen gewählen lassen hätten, dann wäre es auch eine katastrophale Regierungsbildung geworden.
Ja.
Soziales, ja. Genau. Ansonsten bauen, wohnen, mehr Wohnraum. Also es ist vieles Gutes, viel Beschissenes drin. Ich bin tatsächlich bei Arbeit und Sozialen geneigt, eine glatte 3 zu geben. Eine 2,5, sorry. Also 2,5 ist ja der komplette Mittelpunkt. Einfach weil so viel in alle Richtungen scheiße geht. Es geht so viel in Richtung gut. Es ist Neutrales drin. Wenn ich es explizit auf unsere Generation beziehe, wäre ich eher bei 1,5. Insgesamt für alle Deutschen sagen wir mal 2,5.
Okay. Ich würde auch auf eine 2,5 gehen, denn diesen Markus Söder Gedächtnispendel, ja, viel Gutes, viel Schlechtes. Für unsere Generation viel Schlechtes, für die Älteren, ja.
Viel Gutes,
man freut sich für die.
Mhm. Auch die Mutterrente, die ja die CSU unbedingt durchgeprügelt hat, wo Wirtschaftsverbände alle gesagt haben, total beschissen, wo aktuell tatsächlich nur Leute profitieren, die früher nicht gearbeitet haben, also zu Hause geblieben sind, wo es einen Alleinverdiener gab, also vor allem die alte Generation, ja, betrifft uns auch recht wenig, weil wir in der Generation sind, wo halt eigentlich auch glücklicherweise Männer und Frauen gleichberechtigt sind und voll arbeiten gehen dürfen.
Ja.
Ja.
Genau, also generell, man merkt vielleicht ein bisschen die Handschrift der SPD teilweise, was, glaube ich, ganz gut ist. Aber ja, 2,5. Besser wird's nicht.
Ja. Janas?
Ja, sehr ähnlich.
Okay.
Das passt.
Gut, dann würde ich gerne noch einen kleinen Abschluss zum Koalitionsvertrag so ein bisschen machen. Denn ein ganz, 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 ganz toller Satz, der ich glaube irgendwo ganz am Ende vom Koalitionsvertrag steht, oder ich weiß gar nicht, ob er direkt drinne steht oder nur immer dazu gesagt wird. Der komplette Koalitionsvertrag steht unter Finanzierungsvorbehalt. Nichts, was in dem Koalitionsvertrag steht und Geld kostet, kann gemacht werden, wenn nicht Geld dafür gefunden wird. Wie das Geld herkommt, ist erstmal noch eine Frage. Und der zweite Punkt ist, wo das Geld herkommt, entscheidet im Zweifelsfall das Finanzministerium. Und das ist meine minimale kleine Hoffnung, die ich noch habe, bei den Punkten, die, sage ich mal, nicht bei den Punkten, die im Koalitionsvertrag wirklich explizit drin stehen, aber bei denen, wo steht, wir prüfen. Dass da einige von den schlechten Dingen noch rausfallen könnte, weil das Finanzministerium im SPD-Hause auf jeden Fall angeordnet ist. Und wir haben ja in der letzten Legislaturperiode gesehen, was man erreichen kann, wenn man einen starken Finanzminister hat. Also nichts Gutes, wenn der Finanzminister halt ein Arschloch ist, aber der Finanzminister kann so ziemlich alle Entscheidungen blockieren, wenn er
möchte. Schöner Seitenhieb.
Genau. Und darum schauen wir mal an, was das Ganze bringt. Ja, jetzt muss ich noch eine Sache tun. Wollt ihr schon mal anfangen, mit den Messern auf mich einzustechen? Oder?
Ich schärfe mal die Messer. Okay.
Also man kann ja mal vorweg sagen, wir haben tatsächlich einen unter uns, der tatsächlich für oder gegen diesen Koalitionsvertrag stimmen kann.
Moin. Ich glaube, das machen wir aber auch nicht zu einem großen Geheimnis. Ich glaube, das haben wir auch mehrfach schon erwähnt, dass ich noch SPD-Mitglied bin.
Nein, das war auch kein, das war auch rhetorisch. Und der wird das jetzt tatsächlich live, was heißt live, in diesem Podcast, während wir ihn aufnehmen, machen. Nämlich seine Seele verkaufen oder wie auch immer, je nachdem.
Wie man es nimmt, ja. Also tatsächlich ist es gar nicht so dramatisch. Man geht da auf eine Seite, gibt da seine Mitgliedsdaten ein und da hat man dann eine digitale Wahlkabine. Ja, das heißt auf gut Deutsch, da ist ein Fragekästchen, wo steht, so im Sinne, stimmst du dem Koalitionsvertrag, bla 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 dazu? Und dann hast du
auch so ein Ja oder Nein. Achso, ich dachte, du nimmst jetzt deinen Duschvorhang und baust den so um deinen Schreibtisch auf.
Ja, nee. Genau, und da habe ich für Ja gestimmt und auf verbindlich abschicken geklickt. So.
Okay, willst du dich begründen? Oder sollen wir gleich mit dem Bashen
also anfangen? Also, wie man gemerkt hat, bin ich mit dem Koalitionsvertrag nicht super zufrieden. Die beste Bewertung, und das war auch, ich glaube, insgesamt das Beste, was ich dem Koalitionsvertrag themenübergreifend geben würde, war eine 2,5. Also in dem Sinne neutral und nicht scheiße. Und bin ich ganz ehrlich, im Gesamtbild ist der Koalitionsvertrag auch weniger bei 2,5, sondern eher bei einer 2. Warum stimme ich trotzdem mit Ja? Ja, das große Problem ist leider, dass durch wunderbare Politik in eine Richtung oder Werbung in eine Richtung und dann den Verrat der eigenen Partei Entscheidungen. Ich meine übrigens mal ausnahmsweise nicht die SPD, ich meine tatsächlich die CDU in dem Fall. Die CDU hat die AfD stark gemacht, hat mit der Salonfähigmachung von Migrationsthematiken die AfD stärken lassen, hat dann ihre eigenen Prinzipien auch noch verraten und die Schuldenbremse auch aufgehoben und jetzt keine Kernkraftwerke mehr im Programm stehen. Also alles, wo sie Grünen für ja kritisiert für haben. Was mir recht ist, dem stimme ich voll und ganz zu. Das ist alles faktisch richtig. Aber dem gestandenen CDU-Wähler, der sein Kernkraftwerk haben möchte, Hauptsache nicht in seinem eigenen Garten, sondern 100 Kilometer weit weg, dem stößt das sauer auf. Und das hat dazu geführt, dass wir in manchen Umfragen aktuell eine AfD haben, die mindestens gleich auf ist oder sogar stärker ist als die CDU. Ich hasse den Satz, ich hasse das Wort, aber es gibt eine staatspolitische Verantwortung. Wir können es uns aktuell aus meiner Sicht nicht leisten, Neuwahlen zu haben. Denn in Neuwahlen würde die CDU generell weiter noch abrutschen, die AfD würde stärkste Partei werden. Und nach diesem grandiosen Scheitern, was da zustande kommen wird, würde man den Merz absägen und vermutlich würde der Flügel, der bereit wäre, in der CDU mit der AfD zusammenarbeiten, erstarken. Und wir könnten gegebenenfalls sogar eine AfD-Regierung bekommen. Und
so man könnte fast annehmen, dass die CDU das absichtlich gemacht hat. Also absichtlich nach der Wahl unpopuläre Sachen gemacht hat, ihre Schuldenbremse verraten hat und so weiter. Um als Drohung zu zeigen, das passiert bei Neuwahlen. Ja. Das kann noch viel schlimmer werden.
Was mir im ersten Moment noch ein bisschen Hoffnung gegeben hatte vor einiger Zeit, war, dass man ja in Österreich tatsächlich die Kurve noch gekriegt hat und eben keine rechte Regierung hatte. Da hatte man ja eine ähnlichere Situation. Da wäre es ja auch fast zu Neuwahlen gekommen, die dann auch definitiv für die FPÖ, heißt ja die österreichische AfD, glaube ich, ne? Positiv ausgegangen wäre. Auch da hat man die Kurve gekriegt, war aber auch eine starke Verhandlungstaktik. Wäre auch diesmal eine starke Verhandlungstaktik. Meiner Ansicht nach eine Neuverhandlung wäre auch nur besser für die CDU als für die SPD.
Ja. Vermutlich, so wie man es derzeit in den Umfragen sieht.
Genau. Hm. Also jetzt, Leute, schlecht drauf los.
Ja, also generell SPD, GroKo, es werden Jahre, in denen nichts passiert, ist ja wieder Verräter, weil die GroKo macht. Ja. Die tragt Politik mit, die AfD stärken wird, weil die Migrationspolitik, die kann wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, weil das ist nichts, was langfristig funktioniert.
Ja,
und dann profitiert dann nur die AfD, weil dann wieder Migration so stark im Fokus steht.
Genau, und wenn dann auch noch tatsächlich das EU-Recht dran schuld ist, gewinnen auch tatsächlich die EU-Skeptiker noch mehr an Macht, was natürlich auch wieder die AfD erstarken lässt. Ja, ich muss tatsächlich sagen, mit den deutlichen Worten, die tatsächlich Söder und Merz auch gerade auspacken, um sich abzugrenzen. Also der Söder hat gerade heute gesagt, dass der größte Feind der Union die AfD ist.
Nicht mehr die Grünen.
Ja, hat mich auch überrascht, weil im Wahlkampf sah es eigentlich genauso aus, als ob es die Grünen sind. Ja, aber ist die Hoffnung, dass sie zumindest weit versuchen werden, etwas zu bewegen. In Richtung Machterhalt im Zweifelsfall auch nur. Weißt du, das ist ja in deren Eigeninteresse. Die haben ja auch kein Interesse daran, dass die AfD stark wird, weil verlieren sie ja ihre Position. Und mit der AfD können sie nicht zusammenarbeiten. Mit der wird keine vernünftige Zusammenarbeit möglich sein auf Bundesebene. Wie willst du mit jemandem zusammenarbeiten, dessen ganze Politik aus Kontra besteht?
Schwierig.
Und trotzdem klappt es ja mit dem Söder. Wir reden doch über Söder, oder?
Anyway, ja.
Ja. Nee, die Koalition hat übrigens abgelehnt, einen AfD-Verbotsantrag zu machen. Da wird auch noch geprüft und so hin und her, aber es gibt ja keine eindeutige Feststellung im Koalitionsvertrag bezüglich der AfD.
Ja, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Leider sind große Teile der CDU auch gegangen mit der Bundestagswahl, die tatsächlich auch den Verbotsantrag weit mit vorwärts getrieben hatten. Wie heißt er denn? Hm. Markus? Nee, Marco. Irgendeiner, der auch mit der Initiator war, kam ja tatsächlich aus der CDU. Ist aber leider zur Bundestagswahl dann jetzt auch ausgeschieden.
Ja.
Der war sympathisch.
Das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen. Das ist sehr schade.
Ja. Genau. War übrigens auch die Leute, also die in der CDU für einen AfD-Verbotsantrag waren, waren auch interessanterweise die, was heißt interessanterweise, aber das ist so ein bisschen eher Rückgrat tatsächlich haben, auch diejenigen, die waren, die sich enthalten haben oder dagegen gestimmt haben, als es um das Mitabstimmen mit der AfD ging. Also die sind mitverantwortlich dafür, dass es diesen Antrag nicht gab oder nicht erfolgreich gab. Gute Leute in der CDU. Wer hätte es gedacht?
Ja, aber grundsätzlich, du bist für den Koalitionsvertrag, weil die Alternative dafür schlimmer wäre.
Ja.
Nicht aus Überzeugung.
Also würde ich sag's mal so, hätten wir keine AfD und das wäre das Ergebnis einer regulären Verhandlung, einer regulären Koalitionsverhandlung ohne Druck, würde ich mich fragen, wen die SPD ins Rennen geschickt hat, dass sie wirklich so viel haben aufgegeben. Weil da ist wirklich stellenweise echt Sachen drin, die scheußlich sind. Und das wäre ein Vertrag, den ich unter Normalbedingungen auch nicht annehmen wollen würde. Bei der letzten Bundestagswahl unter Schulz, Martin Schulz, habe ich gegen den Koalitionsvertrag gestimmt. Da hatten wir auch noch nicht so eine ganz kritische Situation. Leider hat sich auch da die SPD dafür entschieden, den Koalitionsvertrag anzunehmen. Dieses Mal hoffe ich, dass sie den Koalitionsvertrag annehmen. Nicht, weil es gut ist, sondern weil die Alternative leider beschissener ist. Das ist traurig.
Gut, falls ihr dazu Meinungen habt, schreibt uns an verräter@bilobby.de.
Haben wir die Domain, also die Mailadresse wirklich?
Ich weiß nicht, vielleicht haben wir eine Catch-all.
Stimmt,
okay.
Nee, ich kann es leider nachvollziehen. Es ist kein gutes Ergebnis, aber die Alternative wäre schlimmer.
Ich muss auch sagen, ich habe relativ lange überlegt. Ne? Also,
ja.
Es ist ja Ende übermorgen von der Abstimmung. Es ist mir definitiv auch nicht leicht gefallen, aber ja.
Ja, hast ja auch jedes Mal, wenn wir gefragt haben, warst du dir immer noch nicht so sicher.
Ja.
Aber das Schöne ist, deine Partei gestaltet irgendwie eine neue Regierung mit. Und das Schöne für Marc und mich ist, wir können nicht die nächsten 4 Jahre dafür bashen, was die SPD alles in der Koalition verkackt.
Ja.
Ja.
Geil. Aber das wird sehr negativ ausfallen, weil die SPD traditionell, wie immer, auch in Zukunft keine Ahnung haben wird, wie sie ihre eigenen Erfolge verkaufen soll. Die SPD hat sich auch damit abgefunden, das ist einfach scheiße. Ja.
Und es wird tatsächlich mal interessant, wie die CDU-CSU, die jetzt in den letzten Jahren unter der Ampel wirklich ihren Populismus perfektioniert haben, tatsächlich in der Regierung jetzt wieder sind.
Ich glaube, das ist tatsächlich nur was wir gar nicht so wahrnehmen können, weil wir halt lange Zeit eine CDU-Regierung einfach erlebt haben. Aber ich glaube, das ist einfach der Standard. Du wirst in der Opposition populistisch, weil ansonsten gehst du in der Opposition unter.
Dann wird jetzt die Frage, wie die linkeren Parteien, in Anführungszeichen Grüne und Linke, jetzt beispielsweise in der Regierung, in der Opposition sein werden.
Naja, nehmen wir mal zum Beispiel die Grünen im Voraus, bevor sie eine Regierungsbeteiligung hatten, haben generell alles, was in Richtung Klimaschutz ging, abgelehnt, wenn es denen nicht weit genug ging. Das kannst du in der Regierung nicht machen. In der Opposition ist das einfach. Da kannst du dann halt sagen, ja, das ist nicht 100% Klimaschutz, sondern 80%, also nehmen wir den Antrag komplett ab.
Ja, aber das würde ich jetzt nicht als Populismus nehmen.
Auch Populismus, das ist Populismus. Populismus ist, wenn du halt meinst, es gibt nur die eine Lösung auch, die du
mit 100%. Aber nicht so effektiver Populismus, möchte ich damit sagen.
Ja, okay, das, ja klar, perfektioniert haben den andere Parteien, definitiv. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, also von da, also die CDU und die SPD ist ja auch gewohnt, zusammenzuarbeiten. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Sie haben auch, was man sagen muss, die größte Regierungserfahrung. Ja, ob das jetzt insgesamt so für die Zukunft gut ist, naja, aber für das Führen von Regierungsgeschäften ist es definitiv nicht scheiße.
Naja, Merz hat ja recht wenig Ahnung von Regierungssachen.
Ja, der ist halt immer gescheitert. Aber der macht ja nur Bundeskanzler, ist ja nicht ganz so wichtiges Amt.
Ja. Kann sogar der Scholz.
Aber der Lindemann, der vermutlich sein Bundeskanzleramtsleiter wird, der hat auch schon viel Erfahrung darum. Also die werden zumindest auf die Reihe bekommen, die Geschäfte kompetent zu führen. Ob sie sie gut führen, ist allerdings eine andere Frage.
Ja.
Das sind gute abschließende Worte tatsächlich.
Und man muss sagen, wie du sagst, gute abschließende Worte, wir sind nicht in einem Weltuntergangsszenario gelandet. Das zweite Mal in Folge.
Also, nein, das kommt erst bei der nächsten Wahl, wenn die CDU so richtig verkackt hat, wieder populistisch nach rechts wird und die AfD damit stärkt.
Ich wollte gerade schon den Podcast beenden, mir ist aufgefallen, wir haben ja noch weltbewegende News und so. Vielleicht kommt ja noch was. Ich meine, Marc, vielleicht ist ja dein weltbewegendes News-Thema ein Weltuntergangsthema, wir wissen es ja noch nicht.
Wir werden es gleich erfahren. Mhm. Und damit willkommen zu den weltbewegenden News. Mein Thema ist, dass Skype zu Ende ist. Die Jüngeren kennen es wahrscheinlich nicht mehr. Das ist sowas, was so wir und die 30-, 40-Jährigen kennen. Skype war mal ein ganz populärer Messenger. Dann hat ihn Microsoft aufgekauft und dann war er nicht mehr populär.
Surprise.
Wie kann das so passieren? Microsoft hat zwar die letzten Jahre versucht, Skype wieder populär zu machen, mit einer Zwangseinbindung in Office und Windows und so weiter. Trotzdem wollte das eigentlich niemand mehr haben, weil die Alternativen inzwischen besser geworden sind, während Skype schlechter geworden ist. Und deswegen wurde Skype abgekündigt und ist jetzt ab dem 5. Mai, genau, ab dem 5. Mai wird es dann eingestellt. Heißt, ihr könnt jetzt noch ein paar Tage Skype nutzen. Ganz ehrlich, wenn ihr es wollt. Und danach ist vorbei.
Also Skype, da bin ich tatsächlich, habe ich auch keine Bindung zu. Ich habe gerade, weil ich den Skype-Sound, den Anrufsound mir nochmal anhören wollte, habe ich gerade Skype auf YouTube gesucht. Das erste Video, was kommt, ist ein schäbiger Rückblick auf Skype.
Ja, nee, Skype war im Bereich so 2007 bis 2012, 2013 war es tatsächlich noch in Ordnung, aber seitdem komplett irrelevant.
Ja, man hat sich halt nicht weiterentwickelt.
Ja. Bevor wir damals irgendwie Teamspeak genutzt haben, ich weiß nicht, was ihr vorher genutzt habt, aber bei mir war es tatsächlich Skype.
Wir hatten tatsächlich auch eine Zeit lang sogar Skype genutzt gehabt. Ich kann mich noch erinnern, so mit dem anderen Typen, mit dem wir ganz am Anfang bei Minecraft Let's Plays gemacht haben. Nein, ich meine nicht Lin, ich meine den anderen davor.
Luna.
Ja, nee. Also Skype war wirklich eine Chat-Plattform, teilweise zumindest damals. Ja, ist es aber tot.
Ja.
Und apropos tot.
Wisst ihr, wer noch tot ist? Der Papst. Ja. Das Thema war so beliebt ursprünglich, wollten 3 von 3 Podcastern in unserem Podcast das Thema nehmen. Papst ist gestorben. Der saß an Ostern tatsächlich auch schon wie eine dreiviertel Leiche da und hat sich sozusagen verabschiedet. War ja langfristig schon krank, auch also lebenslang ja krank. Hat ja, glaube ich, nur einen Lungenflügel oder teilweise Lungenflügel entfernt bekommen gehabt. Hatte eine schwere Lungenembolie. Päpste sind ja auch traditionell relativ alt, wenn sie gewählt werden. Er ist jetzt gestorben.
ich fand es tatsächlich interessant, dass der, dass, als ich mir das angeschaut habe, ein neuer oder die Kandidaten, die jetzt zum Amt des Papstes vorgeschlagen werden, die müssen jünger als 80 sein.
Genau.
hat mich gewundert irgendwie.
Ja, die haben halt eine Höchstaltersgrenze, die aber auch, glaube ich, historisch schon uralt ist fast. Also ich glaube, die Ende der uralt stammt aus den 80er, 90ern, glaube ich. Aber soll halt, glaube ich, verhindern, dass man alle anderthalb Jahre eine Papstwahl machen muss. Genau, was gibt es zum Papst zu sagen? Katholische Kirche, nicht mein Metier, für die Gläubigen entscheidende Persönlichkeit gewesen. Hatte Gutes, hatte Schlechtes. Er war sehr aktiv, was heißt aktiv, aber war auch jetzt in der Phase, wo die ganzen Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche aufgekommen sind, sehr passiv und eher im Kleinhalten, Vertuschen mit unterwegs. Auf der anderen Hand war er auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass viele Ämter in der katholischen Kirche auch in Zukunft von Frauen besetzt werden dürfen. Weswegen er insgesamt aus katholischer Sicht als Reformer gilt. Der neue Papst, traditionell kommen die meistens nicht aus derselben Richtung, wird also wahrscheinlich eher wieder ein Konservativer werden. Passt ja zu der aktuellen Weltentwicklung. Genau, der Papst ist tot. Gab viele Leute, die da waren bei der Beerdigung. Gab sicherlich einige interessante Gespräche und von dem einen Gespräch wird jetzt Janis berichten.
Mensch, das sind aber auch Überleitungen dieses Mal. Also diesmal sind die Themen tatsächlich erstaunlich gut irgendwie passend zueinander, zumindest vom Grundgedanken.
Ja. Vom Grundgedanken.
Ich finde es so schön. Ja, weißt du, so Zelensky war ja auf der Beerdigung und so, ne? War halt Beerdigung Papst. Skype ist ja auch irgendwie gestorben.
Skype ist tot.
Papst ist tot.
Das Überleitung von Skype
auf der Beerdigung des Papstes gab es ein Gespräch zwischen Zelensky und Trump tatsächlich. Und zwar ein erstaunlich konstruktives, wenn man das letzte in Erinnerung behält, wo J.D. Vance und Trump ihn dafür kritisiert haben, dass er doch bitte einen Anzug tragen möge, wenn er ins Oval Office kommt.
Fun Fact, Trump hat einen vollkommen
unpassenden Anzug getragen. Gefühlt somit eines der Hauptthemen ist, die aus dem Gespräch dort rausgegangen sind. Gab es diesmal ein sehr konstruktives Gespräch, war allerdings auch nur so 15 Minuten lang. Aber sowohl Zelensky als auch das Weiße Haus haben hinterher gesagt, es war ein sehr, sehr produktives Treffen. Und selbst Trump hat hinterher gesagt, also ich zitiere jetzt mal aus der Tagesschau, vielleicht will er, in Klammern Putin, den Krieg gar nicht beenden, sondern hält mich nur hin. Und das muss anders behandelt werden.
Ich habe bei Trump so langsam einfach nur das Gefühl, dass derjenige, der vor ihm sitzt und irgendwas sagt, dass Trump das einfach so hinnimmt und so glaubt.
Exakt den gleichen Gedanken hatte ich danach auch, als ich das gelesen habe. Aber tendenziell hat die Freude über die Nachricht doch überwogen.
Ja, also Steve findet das Gutes. Also der müsste sich halt öfters einfach mit den richtigen Menschen zusammensitzen. Ist halt wie,
ja, weißt du, wie so ein seinen eigenen Republikaner.
Weißt du, wie so ein dementer Opa, wenn du so einen dementen Opa sitzen hast in einen Haufen Leute, der passt sich halt an, weil der hat ja nicht so richtig eine eigene Identität mehr. Und
ja.
Ja, genau.
Von den dementen Opa. Du sagen, Trump ist ein dementer Opa, oder?
Ich habe nur einen Vergleich gezogen. Mehr habe ich nicht getan. Bei der aktuellen Entwicklung der US-Regierung muss ich Angst haben, dass sie gleich eine Predator-Drohne über mir fliegt und mich sprengt. Darum wechseln wir das Thema. Wir haben noch eine Zahl des Monats. Und ja, der Papst hat ja auch zum Ende hin noch angefangen, den Haushalt der katholischen Kirche. Lecker. Ich meine, eigentlich auch des Vatikans zu reformieren. Nichtsdestotrotz hatte der Vatikan ein Defizit von 83 Millionen Euro. Klingt jetzt spontan im Vergleich mit anderen Staaten nicht so viel. Wenn man aber überlegt, das sozusagen auf Einwohnerzahl runterrechnet, ist das schon massiv. Der Vatikan ist ja der kleinste Staat der... Ist es der kleinste Staat der Welt? Kommt da immer durcheinander mit den anderen Stadtstaaten, aber ich glaube, der Vatikan ist der kleinste.
Ist es, ja.
Hat aber ein riesenhohes Defizit, was sich aber immer noch ganz gut damit ausgleicht, dass die Kirche halt ganz viel Besitz hat. Also die haben ja ein Milliardenvermögen von Immobilien, Kunstschätzen, plus das Zeug, was in den Archiven rumsteht, was die meisten Menschen wahrscheinlich nicht mehr kennen und wahrscheinlich noch mehr wert ist, als man es schätzen kann. Wahrscheinlich steht da irgendwo ein Autogramm von Jesus rum oder so. Genau, mit diesen Worten, Janis, sing uns ein Lied.
Nein, wie auch die letzten Male schon nicht. Die Musikempfehlung des Monats ist diesen Monat Meinen die uns von Zartmann. Zartmann höre ich tatsächlich seit 2 Monaten sehr, sehr aktiv. Und ist tatsächlich auch ein relativ politisches Lied wieder. Stellt die Frage, ob die Mächtigen wirklich verstehen, was die Bevölkerung möchte, und kritisiert, dass die Bedürfnisse halt teilweise einfach klein gehalten werden und durch das politische System.
Ja. Schön. Ja, mit diesen Worten, kein Weltuntergang. Alles gut. Schönes Wochenende.
Halbwegs gut. Wir werden berichten hier im Podcast.
Genau. Hat irgendwer noch schöne abschließende Worte?
Nee.
Nein.
Ciao.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Lass Kommentare da. Oh, wir haben Markus. Irgendwann haben wir Markus verloren. Kann das sein?
Wir haben Markus wieder. Er ist zwar kein Minister, aber er ist in der Koalition.
Ah, darum macht er keine Kommentare mehr.
Vermutlich. Hat okay. viel zu tun.
Gut.